Was auch ganz wichtig ist, natürlich die eigenen Grenzen nicht zu überschreiten. Ja. Also es muss schon auch Grenzen geben. Mhm. Also man kann nicht immer nur einen Kuschelkurs fahren. Mhm. Also gerade in Unternehmen, da müssen auch Grenzen ganz klar abgesteckt werden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's!
Ein kleines Dorf in Bayern. Hier beginnt die Reise meines heutigen Gastes. Lange war alles geordnet. Banklehre, Arbeit in der Vermögensberatung mit Schwerpunkt Investmentfonds, VWL-Studium mit Schwerpunkt Finanzen und internationale Wirtschaftsbeziehungen. Doch eines Tages, da wurde sie im Fach Mikrofinanzen förmlich elektrisiert und entschied sich zu einem mutigen Schritt. Sie zog nach El Salvador und arbeitete fortan in einer Mikrofinanzbank. In einer Stadt mit der höchsten Mordrate der Welt lernte sie vor allem, welche Kraft Konflikte haben und wie unmittelbar wichtig es ist, Konflikte zu verstehen und auch zu lösen. Mit einem Rucksack voller Erfahrungen und Eindrücke kehrte sie 2004 nach Deutschland zurück und arbeitete als Prüferin von Entwicklungshilfeprojekten für PwC. Und das auch wiederum vor Ort, unter anderem in Lesotho und Ägypten. 2017 traf sie dann ebenfalls erneut eine mutige Entscheidung, sich nämlich ganz und gar dem Verstehen und Lösen von Konflikten zu verschreiben und ist seit diesem Tag als geschätzte Mediatorin für Unternehmen und Privatpersonen hochaktiv. Ich freue mich somit auf ein spannendes Gespräch hier wiederum live in Hamburg und sage ganz herzlich willkommen im Podcast der Entscheidungsfinisher, liebe Tanja Ziegler.
Herzlichen Dank.
Das sehr freut gerne.
Mich sehr. Tolle Anmoderation, super Einleitung.
Ja, herzlichen Dank. Sehr schön. Und toll, dass du das Interview auch tatsächlich machst. Du kommst ja gerade aus dem Vortrag. Genau. Man hört noch ein bisschen, deine Stimme ist leicht angeschlagen, aber ich hoffe, dass es gelingt, unser Podcast-Interview trotzdem zu führen. Und finde es toll, dass du direkt nach dem Vortrag jetzt gesagt hast, auch ich mache gleich noch ein Interview on top. Ne?
Ja, genau. Ich habe gestern Abend meine Stimme extra oder gestern tagsüber die Stimme extra geschont.
Genau, und dann
damit
heute
ich hier auch nochmal antreten kann.
Genau, sehr, sehr gut. Sag mal, ich habe es gerade schon gesagt, in der Vorbereitung hattest du mir gesagt, es gab so ein Fach an der Uni Mikrofinanzen und irgendwie hat das was ausgelöst und dann hast du gesagt, ich gehe nach El Salvador. Nimm uns doch mal einen Moment mit zu diesem Tag, als du an der Uni saßt und in diesem Fach Mikrofinanzen. Was ist da genau passiert, dass du so eine Entscheidung einfach für dich auch getroffen hast?
Ja, also ich habe Diplom-Volkswirtschaftslehre studiert und also habe jetzt einen Abschluss auch als Diplom-Volkswirtin und meine Schwerpunkte waren damals Finanzen und internationale Zusammenarbeit und im Zuge dessen durfte ich in einer Vorlesung einem Consultant zuhören, der über das Thema Mikrofinanzen erzählt hat. Und ich konnte mir das einfach überhaupt nicht vorstellen, wie Menschen in einem Entwicklungsland bereit sind, einen Kredit zurückzubezahlen.
Ja, ja.
Auch wenn es nur 50 oder 100 Dollar waren.
Ja.
Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Ich wollte das irgendwo verstehen, was diese Menschen motiviert und dazu bringt, wieder einen Kredit zurückzubezahlen. Denn die Ausfallquoten gingen da gegen null.
Ja,
also
die
sind wirklich nicht relevant gewesen dort. Und ich fand es so spannend, dass ich dann, nachdem ich meine Diplomarbeit abgegeben habe, meinen Professor gefragt habe, ob es nicht Möglichkeit gäbe, dort mal ein Praktikum zu machen in dem Unternehmen, das den Vortrag gehalten hat. Und dann bin ich da tatsächlich etwas überrumpelt worden. Das ging sehr, sehr schnell. Er hat direkt den Chef angerufen dieser Firma und 20 Minuten später saß ich dann im Büro und habe ein Vorstellungsgespräch geführt. Ich hatte eigentlich gedacht, jetzt gebe ich meine Diplomarbeit ab und mache erst mal 2-3 Wochen nichts.
Ja.
Pustekuchen. Ich durfte dann dieses Interview direkt führen. Und er hat mir dann aber gleich gesagt, dass es eigentlich nicht möglich ist, in Deutschland zu arbeiten, weil die Hauptarbeit eben im Ausland stattfindet und das Spannende passiert vor Ort. Das war mir natürlich auch nicht so bewusst in dem Moment, wo ich hingegangen bin. Ich dachte, ich bin in Deutschland und kriege ein bisschen mit, wie das da so abläuft. Und dann hat er gemeint, naja, es dauert einen kleinen Moment, bis er das organisieren könnte. Aber in 2 Wochen könnte ich losfliegen.
Okay.
Ja, und ich dachte, ja, super, sehr schön. Klasse, ich war natürlich schon weg von der Idee. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war ich natürlich schockiert, weil 2 Wochen war jetzt für mich kein so ein großer Zeitraum, um irgendwas vorzubereiten.
Ja.
Ich habe natürlich in dem Gespräch gesagt, super, klar, mache ich natürlich. Und dann bin ich rausgegangen und habe erstmal tief durchgeatmet. Und habe dann erstmal gegoogelt, wo El Salvador genau liegt. Das wusste ich schon, aber was das bedeutet von diesem Land, wusste ich bis dahin nicht so viel. Und die ersten Nachrichten, die da aufkamen, waren Kriminalitätsrate, Mord, Totschlag. Und das war natürlich schon erstmal ein Schock für mich. Ja. Und ich war auch in einer langjährigen Beziehung. Mhm. Das war natürlich auch ein Thema, was passiert, wenn ich ins Ausland gehe mit dieser Beziehung. Also ich habe auch aus meinem Bekanntenkreis gehört, ja, dann opferst du die Beziehung für deine Karriere oder für deinen Werdegang. Und ich habe das aber mit meinem damaligen Freund besprochen, wie wir das so handhaben. Und mir wurde dann sehr schnell klar, das ist eine Chance, die ich nie wieder bekomme. Mhm. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der dann sich eher traut, Dinge zu tun, die vielleicht größer wirken, vielleicht als sie dann sind, anstatt zu sagen, nee, ich tue es nicht, weil ich Angst davor habe. Also ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich würde mich heute noch drüber ärgern, glaube ich, wenn ich mich nicht so entschieden hätte.
Ja, und dann saßt du irgendwann in diesem Flugzeug, bist da hingeflogen.
Genau, es waren dann doch 4 Wochen,
nicht 2. Okay, Gott sei Dank für dich, dann hast du so ein bisschen Chance, dich nochmal doch mal drauf einzustimmen. Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, dein Umfeld, klar, so in der persönlichen Beziehung, ich habe es damals mit Südkorea zum Beispiel gehabt, da war es ein ähnliches Thema, musste dann auch erstmal geklärt werden. Mhm. Aber gerade El Salvador, also ich meine, es gibt ja, du hast es gerade schon angedeutet, ich war gestern nochmal auf der Seite des Auswärtigen Amtes, die Reisehinweise sind aktuell noch extremst beeindruckend, sage ich mal. Ja. Wie hat denn dein Umfeld mit Freunden, Familie und Sonstiges reagiert, als du gesagt hast, ja, im Übrigen ist es dann auch El Salvador. Also das stelle ich mir dann doch noch ein bisschen spezieller vor. Ne?
Ja, also ich glaube, also meine Eltern, glaube ich, hatten gar keine Vorstellung, was da passiert in dem Land. Und ich weiß nicht, ob das ihnen bis heute irgendwie unklar ist. Also ich glaube, dass viele sich da gar nicht so viele Gedanken drum gemacht haben, ob es jetzt El Salvador ist oder vielleicht Chile oder wo da jetzt der Unterschied ist. Für die war Ausland, Ausland. Yeah. Klar, manche Leute, die viel rumreisen und die sowas auch ein bisschen beurteilen können, die sowas auch einordnen können, was das bedeutet tatsächlich für so ein Leben vor Ort, die haben natürlich schon ein bisschen anders reagiert, die haben sich natürlich Sorgen gemacht. Aber ich habe mich regelmäßig gemeldet, auch damals war das schon nötig. Ja. Und also von daher gesehen habe ich es einfach getan.
Ja.
Und
es bis heute nicht bereut.
Nein, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt auch in meinem Werdegang, auch in meinem beruflichen Werdegang.
Ja.
Also ich wäre tatsächlich heute nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht gemacht hätte.
Ja. Und erzähl mal so ein bisschen, ich war zum Beispiel auch während meiner Weltreise in Lima, also in Peru, ich bin dann auch in La Paz gewesen, in Bolivien. Mhm. Und gerade La Paz ist nun auch nicht unbedingt ganz so einfach, sich dort zu bewegen. Und ich hatte auch so 2, 3 Situationen, an denen ich im Nachgang sagen kann, ich bin extrem dran gewachsen, die aber schon im wahrsten Sinne des Wortes auch lebensbedrohlich wurden. Mhm. Man hat ja also so bestimmte Ereignisse, die ihn ja dann auch prägen. Gab es bestimmte Ereignisse oder ein bestimmtes Ereignis, wo du sagst, das hat mich einfach auch für die heutige Zeit nochmal extrem geprägt, sei es im Bereich Selbstvertrauen, sei es für meine Ausrichtung im Business. Was war so ein Moment, der dich geprägt hat?
Also du hattest ja schon gesagt, dass es extreme Momente geben kann in so einem Land und diesen extremen Moment hatte ich vorher schon, bevor ich nach El Salvador gegangen bin. Mhm. Ich war nämlich auch davor 3 Monate in Guatemala und habe dort ein bisschen recherchiert für meine Diplomarbeit und habe eben auch ein bisschen Spanisch noch ein bisschen besser gelernt.
Ja.
Und da war es tatsächlich so, dass ich nach 2 Wochen abends überfallen wurde, tatsächlich auch mit einer Pistole.
Mhm.
Und das war für mich ein einschneidender Moment tatsächlich, weil ich wusste, ich bin hier ohne Familie. Ich war nur mit Urlaubsbekanntschaften oder mit anderen Sprachstudenten dort unterwegs. Und mir war in dem Moment klar, okay, ich bin jetzt hier total alleine. Und ob die anderen mir helfen würden, weiß ich nicht. Ja, wir waren dann zu viert, haben zusammengehalten, dann hat sich die Situation aufgelöst. Aber das war für mich tatsächlich schon nicht so leicht erstmal, gerade die nächsten Tage damit umzugehen. Weil ich mich nicht mehr an das Gesicht erinnern konnte, wer das war. Also die Person stand direkt vor mir, weil ich habe das irgendwie ausgeblendet. Aber da musste ich mit sowas schon lernen, umzugehen. Und deshalb habe ich mich für El Salvador trotzdem dazu entschieden, weil ich das schon mal erlebt habe und mir dachte, dass es hat immer einen Grund, warum etwas passiert.
Ja.
Und ich konnte mich darauf vorbereiten und ich konnte mir Methoden aneignen, sage ich jetzt mal. Oder einen Weg mit dieser gefährlichen Situation und der gefährlichen Lebensweise umzugehen.
Mhm.
Ja,
Und das ist dann die Situation gewesen, die dich geprägt hat. Ich versuche mir das gerade im Ansatz vorzustellen, geht gerade im Kopf. Das ist total spannend, wenn man auch solche Gespräche hat. Ich gehe gerade Situationen durch, die wir in Brasilien hatten, beispielsweise im Norden, die teilweise dann auch brenzlig wurden. Und was man sich hier in Deutschland ja gar nicht vorstellen kann, dass eben wirklich Messer gezückt werden oder in deinem Falle eine Pistole gezückt wird. Und man auf einmal wirklich mit Themen konfrontiert ist, wo man hier sagt, das, also jedenfalls unter Normalbedingungen kennen wir das gar nicht. Ja. Und an vielen Stellen ja letztendlich für scheinbar, in Anführungszeichen, nix. Mhm. Was aber dort, auch in Brasilien beispielsweise, in Rio de Janeiro, auch wenn man da in den Favelas aus Versehen unterwegs ist oder am falschen Strandabschnitt, eigentlich für nichts dann sich doch einem erheblichen Risiko aussetzt. Umso bemerkenswerter finde ich, dass du dann eben zu den Menschen gehörst, Gott sei Dank, heute profitieren ja viele davon, die sagen, hey, es funktioniert, also es passieren einfach Dinge immer aus einem bestimmten Grund und zweitens entscheide ich auch letztendlich darüber, wie ich damit umgehen möchte. Du hast gerade gesagt, du hast dir so ein paar Instrumente und so ein paar Tools und ein paar Mechanismen angeeignet. Was hast du dir denn damals schon angeeignet, was dir vielleicht sogar heute auch in deiner Arbeit noch hilft, in solchen Extremsituationen?
Also ich habe dort in El Salvador mich ganz strikt an die Regeln gehalten. Mhm. Und eine der Regeln war es, nachts nicht alleine auf die Straße zu gehen. Ja. Und das hatte ich vorher vielleicht nicht so ernst genommen in Guatemala tatsächlich. Und das habe ich aber in El Salvador konsequent durchgezogen. Mhm. Und wenn es nur 200 Meter waren, bin ich mit dem Taxi gefahren. Ja. Oder ich bin gar nicht rausgegangen.
Ja, ja.
Aber wenn ich verabredet war, bin ich nur mit dem Taxi unterwegs gewesen oder ich wurde dann von Einheimischen abgeholt mit dem Auto. Also ich habe die Regeln tatsächlich sehr ernst genommen, die in diesen Ländern vorherrschen. Tagsüber habe ich mich frei bewegt, da bin ich auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Mhm. Auch in Gegenden, wo die Einheimischen selber eigentlich nicht so hingehen, die etwas wohlhabender sind. Da war ich im Zentrum von El Salvador unterwegs, San Salvador, Entschuldigung, das ist die Hauptstadt, San Salvador.
Ja.
Und hatte leider nicht so viel Gehalt, dass ich mir einen Chauffeur leisten konnte. Ja. Also ich musste das irgendwie anders lösen.
Ja.
Und deswegen bin ich da tatsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum, wo es eigentlich auch am gefährlichsten war.
Ja.
Und habe dann eben auch gelernt, sehr wachsam zu sein. Mhm. Also das ist auch was ich jetzt vielleicht in meiner Arbeit sogar noch anwenden kann. Mhm. Ich habe es unglaublich gut gelernt, mein Umfeld zu beobachten und Gefahren zu erkennen.
Mhm.
Und das hilft mir heutzutage tatsächlich weiter, weil wenn ich merke, dass es, dass die Stimmung nicht mehr so gut ist oder dass Konflikte eskalieren, dann bin ich im Aufmerksamkeitsmodus und bin da alarmiert und kriege sehr viel mit.
Ja, es erinnert mich, in solchen Podcast-Folgen erinnere ich mich ganz häufig an einen ganz, ganz, fand ich, tollen Moment, als Steve Jobs die Stanford-Rede damals gehalten hat. Und er sagte sinngemäß ins Deutsche übersetzt, geh einfach deinen Weg, weil die Punkte in deinem Leben verbinden sich meistens erst im Nachhinein. Wenn du versuchst, sie im Vorfeld irgendwie zu verbinden, dann klappt das nicht, aber sie verbinden sich im Nachhinein häufig. Und es erinnert mich auch wieder stark daran, wenn du jetzt so erzählst, wie einfach solche Extremsituationen, wo man vielleicht auch erstmal dasteht und sagt, oh Gott, warum passiert mir das jetzt? Noch dazu als Frau, das ist ja auch nochmal ein Thema, was ich bei vielen Reisenden Frauen eben auch erlebt habe, auch in Laos, zwei Frauen damals kennengelernt, die dann eben auch überfallen worden sind und auch froh waren, dass sie zu zweit waren. In Ägypten beispielsweise erlebt, dass Frauen eben auch wirklich, sagen wir es mal höflich, etwas anders angesprochen worden sind. Und dann trotzdem zu sagen, hey, ich nehme das alles mit, ich kultiviere das und ich nutze es heute, um Menschen zu dienen und Organisationen zu dienen und ihnen zu helfen, dass sie einfach ein entspannteres Miteinander letztendlich bekommen.
Mhm.
Und das ist ja das ganze Thema der Konflikte, was du auch gerade schon angefangen hast anzusprechen. Was ist denn ein Konflikt eigentlich für dich ganz persönlich?
Für mich ganz persönlich ist ein Konflikt, also für mich als Privatperson meinst du jetzt, oder?
Nee, also für dich.
Für mich als Mediatorin.
Genau, richtig.
Für mich als Mediatorin ist ein Konflikt dann da, wenn zumindest eine Person sich nicht mehr wohlfühlt.
Mhm.
Also ein Konflikt muss nicht zwingend gleich von zwei Personen gespürt werden.
Mhm.
Nur mal als Beispiel, wenn der Nachbar die Musik auftritt und eine Party macht, dann stört es den Nachbar nicht, der hat keinen Konflikt, der fühlt sich wohl. Aber die andere Person, die unter dem Lärm leidet, die hat tatsächlich in dem Moment einen Konflikt.
Mhm.
Und da beginnt für mich ein Konflikt bereits und da braucht man nicht unbedingt immer zwei dazu.
Mhm. Okay, und jetzt könnte man ja sagen, also wenn du sagst, mich stört dieser Lärm beispielsweise, dann hat ja ein Konflikt auch immer eine hohe subjektive Komponente, wenn ich das richtig verstehe.
Ja.
Jetzt mal leicht provokativ gefragt, wo ziehst du denn an die Grenze zwischen Jammern und einem Konflikt? Also,
die Grenze, die ziehe ich nicht. Die ziehen meine Kunden für sich selbst. Denn in dem Moment, wo sie mich anrufen, haben sie tatsächlich einen großen Konflikt. Ja, also wenn bei mir das Telefon klingelt, dann ist schon einiges passiert.
Dann geht es meist nicht mehr um
die
Musik.
Nee, da geht es um ganz andere Dinge. Mhm. Gerade im Unternehmen sind es dann Konflikte, die schon über Jahre hinweg größer geworden sind. Das beginnt manchmal mit Kleinigkeiten, aber das sind eigentlich Konflikte, die wirklich schon sukzessive gewachsen sind und ihre Zeit hatten.
Ja.
Und dann, bis ich angerufen werde, ist schon sehr, sehr viel passiert.
Ja. Also. Du hast gesagt, es beginnt mit manchen kleinen Schritten. Gibt es eine Dynamik von Konflikten, die man als Mediatorin irgendwie sagen kann, okay, Phase 1, Phase 2, Phase 3, du nix, das kann man jetzt gar nicht, aber ich sehe
genau,
es.
Ja, ja.
Also das finde ich cool. Welche Phasen sind das denn?
Was also es gibt 9 Phasen der Konflikteskalation und es beginnt mit kleinen Verstimmungen. In den ersten Phasen können die Beteiligten die Konflikte eigentlich auch noch selber lösen. Da geht es dann eben darum, dass die Stimmung noch mal ein bisschen angespannter ist. Es kommen erste Missverständnisse, aber die Beteiligten besinnen sich dann doch noch mal darauf, dass sie wieder zueinander finden wollen, dass sie die Konflikte nicht weiter eskalieren wollen. Und das eskaliert dann bis die Stufe 9 ist dann gemeinsam mit dem Tod, sozusagen. Okay.
Ja.
Da geht dann nicht mehr viel. Und die Mediation beginnt eigentlich so dann ab Phase 3 ungefähr, wenn die Leute merken, sie kommen nicht mehr weiter. Also es gibt schon vielleicht Positionierungen oder vielleicht auch versuchen die Leute dann Partei zu ergreifen für andere und versuchen dann andere Leute für sich zu gewinnen, die mit ihnen kämpfen. Aber für eine Mediation ist es nie zu früh, denn je mehr passiert ist, umso mehr muss man irgendwo auch aufarbeiten. Das heißt, je früher man anfängt, einen Konflikt zu lösen, und da möchte ich jetzt nicht nur die Mediation sprechen, sondern es ist ein Appell letzten Endes an alle Zuhörer, wenn sie merken, dass es einen Konflikt gibt, der sie beschäftigt, dann sollten sie frühzeitig drüber nachdenken, wie sie den lösen können, denn in den seltensten Fällen wird ein Konflikt aus externen Gründen gelöst. Mhm. Also wenn jetzt ein Chef einen Konflikt mit einem Mitarbeiter hat zum Beispiel, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass der Mitarbeiter geht.
Mhm.
Und heutzutage ist es natürlich auch schwierig, über juristische Wege einen Mitarbeiter, ich sage jetzt mal, aus dem Unternehmen zu bringen. Deswegen, je früher wir anfangen, unsere Konflikte zu lösen oder erstmal wahrzunehmen, das ist natürlich der erste Schritt, umso einfacher ist es auch, diese Konflikte zu lösen.
Mhm.
Denn ein Konflikt ist eigentlich immer ein Signal dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Und auch systemisch eventuell, in Unternehmen können es auch irgendwelche Organisationsstrukturen sein, die dann vielleicht nicht so gut sind, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Also Konflikte in welcher Form auch immer sind manchmal nur persönlich, aber ganz selten. Es sind immer mehrere Komponenten, die dann dazu führen. Also gerade wenn ich jetzt in Unternehmen komme, dann sind es nicht nur Personen, die nicht miteinander können, sondern eben auch Themen, die dahinter stecken oder umgekehrt. Aus Problemen, die erstmal ein Sachthema hatten, werden dann oft persönliche Konflikte.
Ja.
Also das kann man schlecht trennen.
Ja.
Aber das ist das Schöne an der Mediation. Wir können auch auf mehreren Ebenen arbeiten. Also nicht nur die persönliche Ebene, sondern eben auch die strukturelle und die Arbeitsprozesse, die bearbeiten wir dann auch in der Mediation.
Jetzt stelle ich mir gerade vor, du kommst in ein Unternehmen und du hast ja gerade gesagt, im Prinzip fängt ein Konflikt für dich dabei an, dass sich eine Person für sich persönlich unwohl fühlt.
Mhm.
So, jetzt stelle ich mir das mal ganz pragmatisch vor. Ich bin jetzt, keine Ahnung, irgendwie Mitarbeiter in der Firma und sage, ich fühle mich hier gerade ein bisschen unwohl, weil mein Chef oder meine Chefin, das geht irgendwie gerade gar nicht. Ich habe damit einen Konflikt. So, jetzt würdest du kommen und würdest versuchen, ein Gespräch anfangen. Jetzt ist so mein erster Gedanke, dass mein Chef oder meine Chefin dann sagen würde, also ich weiß gar nicht, was Sinn hat, weil wir haben gar keinen Konflikt, ist alles gut, der soll sich mal nicht so anstellen. Also wie muss ich mir so einen Prozess vorstellen? Wie kriegst du überhaupt die Leute dazu, sich damit auseinanderzusetzen und sich damit auch ernsthaft auseinanderzusetzen?
Also ich hoffe, dass die Person im ersten Schritt überlegt, wie sie den Konflikt selbst lösen kann. weil wir haben ganz, ganz viele Mittel, um selber unsere Konflikte zu lösen. Also ich glaube, alle, die hier zuhören gerade, haben selbst schon ganz viele Konflikte gelöst.
Mit Sicherheit.
Das heißt, das Know-how haben wir. Wir wissen eigentlich, wie wir Konflikte lösen können. Ja. Die Frage ist nur, warum können wir das in manchen Situationen nicht anwenden?
Genau. Mhm.
Also was ist jetzt an dieser speziellen Situation die Herausforderung, diesen Konflikt zu lösen? Und wenn ich es nicht schaffe, alleine den Konflikt zu lösen, und wenn ich dann komme in das Unternehmen, also wenn es dann tatsächlich eskaliert ist, so stark, dass ich dann ins Unternehmen komme, dann ist es so, dass ich, je nachdem, was jetzt gerade vorgefallen ist, mit allen Beteiligten spreche und meistens führe ich zuerst Einzelgespräche, damit die Person ihre Wahrnehmung erstmal schildern kann und ihre Problemsituation auch schildern kann, sodass ich diese Person verstehen kann. Und wenn ich dann zur nächsten Person gehe, dann gebe ich ihr die gleiche Aufmerksamkeit und höre genauso zu und versuche genauso die Situation dieser Person zu verstehen. Und dann ist es im Normalfall eigentlich schon so, dass schon relativ klar ist, wo das Problem liegt. Also, denn ich als Außenstehende habe einen ganz anderen Blick auf die Einzelsituationen. Wenn ich involviert bin in einem Konflikt, also wenn ich eine Beteiligte in einem Konflikt bin, dann verändert sich meine Wahrnehmung. Ich muss natürlich mich auch schützen irgendwo, wenn ich in einem Konflikt bin. Das heißt, tendenziell überbewerte ich meine Wünsche oder mein Dasein und habe nicht so den Blick für mein Gegenüber. Also deswegen eskaliert ja ein Konflikt meistens, dass man das Gegenüber nicht so versteht oder die Person. Und ich führe erst mit allen Einzelgespräche und dann führe ich die ganze Gruppe zusammen und bringe die Themen auf den Tisch.
Und hat eine Mediatorin, das habe ich mich gefragt, ich weiß es nicht, aber das Schöne ist ja, ich kann mich mit dir darüber unterhalten. Ich habe mir dann teilweise die Frage gestellt, ich erlebe es häufig in Unternehmen, es wird ja gerne diskutiert und es wird diskutiert und es wird nochmal diskutiert und nochmal diskutiert. Wenn jeder alles gesagt hat, dann wird wieder angefangen zu diskutieren. Im Zweifel gründet man eine Arbeitsgruppe, damit man weiter diskutieren kann. Und es gibt ja eine ganze Menge auch von Entscheidern, die einfach sagen, bitte können wir einfach mal wieder was machen und nicht permanent diskutieren. Also sprich, irgendwann muss ja auch mal eine Entscheidung getroffen werden, um vielleicht auch mal eine Lösung herbeizuführen. Wie ist es denn? Wirst du, wenn du als Mediatorin eingestellt oder angestellt bzw. beauftragt wirst, sieht dieser Vertrag vor, dass du auch für dann diese Gruppe zum Beispiel eine Entscheidung am Ende triffst und sagst, okay, also in Anbetracht folgender aller Tatsachen machen wir das jetzt so? Oder ist es komplett allen Beteiligten überlassen? Wie sind da deine Rechte und Befugnisse? Weil irgendwie will man ja dann auch weiterkommen und sich dann nicht wahrscheinlich 3 Jahre immer wieder von vorne über alles Mögliche unterhalten.
Also im Normalfall werde ich von dem Geschäftsführer oder dem Vorstand beauftragt. Und da ist es dann zunächst auch mal die, ich will nicht sagen die große Kunst, aber die Herausforderung, tatsächlich von den Mitarbeitern auch akzeptiert zu werden, weil der Geschäftsführer mich beauftragt.
Richtig, ja.
Aber ich denke, dass die Mitarbeiter sehr schnell spüren, dass ich auch für sie da bin, dass ich für alle da bin letzten Endes. Und für alle eine gute Lösung finden möchte. Also ich finde keine Lösungen, ich helfe den Leuten, aber ich begleite den Prozess. Weil es nicht geht, wenn nur der Geschäftsführer oder der Vorstand, also die Führungskraft, entscheidet so und so, machen wir das jetzt. Der Konflikt wird jetzt so gelöst. Das funktioniert zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr. Die Mitarbeiter wollen sich einbringen. Um deine Frage zu beantworten, ich bringe keine Lösungen mit. Die Mitarbeiter und die Führungskräfte kennen ihren Arbeitsplatz am besten. Ich stelle zielgerichtete Fragen und versuche durch meine Fragestellungen und durch mein Setting die Lösungsfindung zu unterstützen. Aber ich gebe äußerst selten Tipps oder Ideen ein. Manchmal bilde ich vielleicht Hypothesen und stelle die in den Raum, wenn ich eine Idee habe. Das eigentlich kommen die Ideen von den Mitarbeitern selbst oder von den Führungskräften. Und dann ist es natürlich so, dass alle auch diesen Prozess begleiten wollen sollten. Wir haben auch vereinzelt Mitarbeiter, die nicht mitmachen wollen, also die zum Erstgespräch kommen, mir dann ihre Wahrnehmung darstellen, aber dann im weiteren Prozess nicht mitmachen. Das ist auch in Ordnung. Das sind meistens Mitarbeiter, die nicht so involviert sind in den Konflikt, die nicht so stark betroffen sind.
Das kennen wir aber bei den Entscheidungsfinishern auch. Also da geht es natürlich um ein anderes Thema. Mhm. Aber gerade weil es auch im Kurs dann beispielsweise, also in dem 5-Wochen-Programm beispielsweise sehr tief geht, gibt es auch einfach Leute, die sagen, nee, also möchte ich gar nicht. Mhm. Ne? So getreu dem Motto muss man halt auch sagen, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Und dann finden sich andere Wege, wie man da halt dann miteinander umgeht. Es klingt also in beiden Fällen so, dass es auch bei dir sehr stark um das Thema Selbstverantwortung auch ein Stück weit geht, oder? Einfach auch zu sagen, ja, also wir kümmern uns hier drum und ich bin auch selber dafür verantwortlich, auch für das, was ich im Übrigen nicht tue und nicht nur für das, was ich tue.
Dann genau.
Du hast gesagt, du stellst gerne zielgerichtet ein paar Fragen. Was sind denn so 2, 3 Magic-Fragen von Tanja, die in aller Regel viel Leichtigkeit zurückbringen in ein oder raus aus einem Konflikt?
Also so die Magic-Fragen gibt es eigentlich nicht.
Welche stellst du besonders gerne?
Also ich versuche ganz gerne, die Leute zu begleiten, sich in die Situation der anderen Person zu versetzen. Mhm. Das heißt, was hätten sie denn an seiner Stelle oder an ihrer Stelle getan? Mhm. Das sind für mich so wichtige Fragen. Was glauben sie, wie es der anderen Person in dem Moment gibt? Man muss natürlich sehr sensibel vorgehen, der Zeitpunkt muss auch passen. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass diese und jene Frage immer passt. Also das ist ein ganz sensibles Umfeld, in dem ich mich da zum Teil bewege. Mhm. Und eine falsche Frage kann uns wirklich wieder um 10 Minuten, 15 Minuten zurückwerfen. Ja. Deswegen ist es wirklich sehr wichtig, ein gutes Gespür zu haben für die Situation, wie die Menschen gerade, ich sag's jetzt mal, drauf sind, ob sie bereit sind auch für diese Fragen, die ich ihnen stelle, oder ob sie noch mehr Zeit brauchen, ob sie doch noch mal mehr in die Vergangenheit gehen möchten, um dann in die Zukunft zu blicken. Also das ist alles, das muss ich auch alles erfassen in dem Moment. Wo stehen die Leute denn gerade? Ja, und das ist eigentlich die große Herausforderung in der Mediation.
Ja. Wo ist für dich der Unterschied zwischen Mediation und alles, was du jetzt so gesagt hast, könnte man auch sagen, na gut, das ist so ein bisschen, das macht ja irgendein Kommunikationstrainer, macht das ja auch. Also dann gibt es dann so ein bisschen Schulz von Thun und ein bisschen irgendwie vielleicht ein bisschen Disc und wir verstehen uns alle so ein bisschen mehr. Ich sage das bewusst so ein bisschen flapsig, weil so einfach wird es bei dir nicht sein. Was unterscheidet es für dich von einem normalen Kommunikationslösungsansatz deiner Arbeit?
Also wir arbeiten tatsächlich auch mit derartigen Modellen. Mhm. Also das ist tatsächlich auch Teil unserer Arbeit. Wir haben auch Wertequadrate, wir haben auch Methoden, die wir aus der Psychologie anwenden. Aber als Mediatoren, also ich habe oft oder immer wieder mal Leute erlebt, die eigentlich erst eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, die aber dann gesagt haben, da fehlt noch was. Also tatsächlich eskalierende Konflikte zu lösen, ist nochmal was anderes. Als einfach Leute zu begleiten und dann auch in schwierigeren Situationen zu begleiten. Mhm. Also ich glaube, dass das eher der Normalfall ist, wenn man eine Coaching-Ausbildung macht, dass man nochmal einen Mediator draufsetzt. Mhm. Auch ganz viele Menschen, die im Bereich Change Management arbeiten, die nehmen auch eine Mediationsausbildung zur Unterstützung, weil sie auch merken, eine Veränderung erzeugt Reibung und bringt ganz viele Herausforderungen für die Beteiligten. Deswegen ist es natürlich auch schön, wenn man mit hocheskalierenden Situationen umgehen kann und die Menschen wieder an einen Tisch bringen kann und begleiten kann.
Mhm. Jetzt ist bei mir so, es gebe ich freimütig zu, ich bin wahnsinnig ungeduldig und ich entscheide gerne sehr, sehr schnell. Jetzt stelle ich mir so vor, wenn du da so in einem Meeting sitzt und bewegt sich irgendwie vielleicht nur sehr mühsam und es wollen keine Entscheidungen getroffen werden und so. Wie gehst du denn damit um, in deiner eigenen Mitte dann zu bleiben? Also, dass du dich von diesen ganzen Energien, der eine will dann eben ganz schnell entscheiden, die anderen sagen, nee, machen wir nicht. Will, 5 Leute wollen noch was sagen, 6 fühlen sich noch nicht verstanden. Und du sitzt ja irgendwie mittendrin und musst versuchen, diese Energien irgendwie alle auszugleichen. Mhm. Und vor allen Dingen auch deine, ist ja fast eine neutrale Energie dann, also eine Energie der Mitte, zu halten. Wie machst du das ganz konkret?
Also das, was mich da am meisten stärkt, ist es tatsächlich das Verständnis für alle. Also ich verstehe sehr wohl, dass eine Ungeduld aufkommt bei manchen Beteiligten, die dann wirklich schneller werden möchten. Ich verstehe aber natürlich auch andere Beteiligte, die dann einfach mehr Zeit brauchen. Und dann ist es eben die Herausforderung, tatsächlich das auf den Tisch zu bringen, auch zu thematisieren. Ich sehe, sie möchten eigentlich schneller vorankommen. Und sie brauchen noch mehr Zeit. Wie können wir das lösen? Oder haben Sie eine Idee, wie wir das machen können? Also ich spreche das dann tatsächlich auch an und bringe das auf den Tisch. Denn viele meiner Beobachtungen bringe ich dann tatsächlich auf den Tisch. Und das hilft den Leuten auch, dass es ausgesprochen wird. Mhm. Auch die Person, die gerade ungeduldig wird, die merkt, es ist in Ordnung, dass ich ungeduldig werde. Ja? Ich gebe dem Ganzen den Raum. Mhm. Auch die Menschen, die mehr Zeit brauchen, die bekommen auch die Zeit. Und wir versuchen dann gemeinsam damit umzugehen. Schwierig wird es einfach, wenn man Dinge nicht erkennt. Mhm. Wenn diese Ungeduld nicht erkannt wird oder nicht auf den Tisch kommt, das ist eigentlich das, was die Leute sehr unter Druck setzt dann und wo sie dann unruhig werden und nicht mehr so am Prozess teilnehmen können.
Ja, also löst bei mir so ein bisschen den Satz oder den Gedanken aus, dass eigentlich aufgestaute Energie sich sofort entspannen kann, wenn sie im Prinzip gesehen wird und gewertschätzt wird und einfach angesprochen wird und gewissermaßen eingeladen wird in diesen Lösungsraum. Okay, ganz spannend. Gab es mal so eine Situation, wo du gesagt hast, ich glaube, ich gebe hier gleich auf und am Ende gab es doch noch ein positives Ergebnis, ohne Namen zu nennen natürlich.
Also ganz ehrlich, nein.
Nein.
Ich komme in Unternehmen, also die Situation hört sich erstmal dramatisch an und ich komme eigentlich immer, also ich arbeite auch mit Familienunternehmen oder unternehmerischen Familien, da ist es genauso. Ich komme dahin und ich sehe so viel Gutes und ich sehe so viel Potenzial. Mhm. Also deswegen stellt sich nicht für mich die Frage, ob es überhaupt eine Lösung geben kann.
Ja.
Also mir ist klar, dass es eine Lösung gibt, weil ich so viel Gutes auch sehe.
Ja.
Und das ist das Gemeine an einem Konflikt. Wenn man in einer Konfliktsituation ist, dann konzentriert man sich natürlich auf die negativen Dinge. Dann sind natürlich die Probleme dominanter und da ist die Wahrnehmung einfach ein bisschen eingeschränkt. Aber ich bin ja eine neutrale Person. Ich komme als Außenstehender zu und ich sehe sehr wohl sehr viel Gutes, immer wenn ich komme.
Ja.
Und das bestärkt mich, weiterzumachen und durchzuhalten und auch in schwierigeren Situationen die Leute zu motivieren und aufzufangen tatsächlich.
Ich stelle mir das, also ja, ich habe das verstanden. Auf der anderen Seite gebe ich freimütig zu und das würde ich mich gerne mit dir auch nochmal ein bisschen zu austauschen. Ich finde das ehrlich gesagt manchmal sehr schwierig, diesen Fokus auch wirklich konsequent auf das Gute zu richten. Und zwar, wenn ich es gesellschaftlich betrachte. Also gerade, wenn man viel in der Welt unterwegs war, und zu den Menschen gehörst du ja auch. Ich habe gesehen, wie 10-jährige Kinder wirklich eine tote Ratte essen, um irgendwas in den Magen zu bekommen. Und wenn ich dann hier sehe, wie in irgendwelchen Hotels die Teller voll geknallt werden und also eine totale, wie soll man sagen, also ein Überkonsum letztendlich herrscht. Wenn ich mir vorstelle, dass es Familien gibt, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und dann hier sehe, worüber gejammert wird, dann ja, kann ich natürlich auch sagen, ich versuche immer den Blick auf das Positive zu halten und ich verstehe auch, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt, aber ich finde es echt gerade in der heutigen Zeit zunehmend schwierig. Deswegen finde ich es immer sehr spannend und auch fühle mich da sehr privilegiert, mit Menschen wie dir dann auch zu sprechen, die das noch dazu beruflich machen und die anscheinend nochmal so irgendwas im Werkzeugkoffer haben, wo sie sagen, okay, das mache ich nochmal jeden Tag oder das ist eine kleine Übung für mich oder das ist ein Ritual für mich, wie ich immer und immer wieder diesen Fokus einfach halten kann. Oder ist es vielleicht so, dass du sagst, Mensch Ulf, das ist ein Thema bei dir, aber ich kenne das überhaupt gar nicht, ich habe das gar nicht in meiner DNA drin. Wie ist es bei dir? Wie siehst du das?
Also mein Beruf ist es tatsächlich, alle zu verstehen und dann wieder zusammenzuführen. Und deshalb, ich habe damit ehrlich gesagt kein Problem. Also klar ist es, finde ich das nicht schön, wenn, wie du sagst, die Menschen ihre Teller vollräumen und dann halb wieder zurückgehen lassen. Es ist nicht schön, aber vielleicht fehlt dir dann einfach auch die Erfahrung, die du gemacht hast in irgendwelchen anderen Ländern. Ich glaube nicht, dass die meisten tun das nicht böswillig, denke ich. Das ist einfach mangelnde Erfahrung. Vielleicht machen sich keine Gedanken. Vielleicht haben die einfach einen anderen Fokus oder sind so abgelenkt oder dachten, sie haben mehr Hunger. Also ich weiß es nicht, aber also ich habe damit tatsächlich kein Problem. Also ich, nur als Beispiel, also ich reise total gern und ich fliege auch total gerne und ich fände es schade, wenn man mich dafür aus umweltschutztechnischen Gründen verurteilen würde dafür, Also das fände ich sehr schade, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist zu reisen, über den Tellerrand zu schauen, um dann wieder geerdet zurückzukommen und dankbar zu sein für das, was man hat. Aber manchen fehlt einfach vielleicht auch die Erfahrung oder also so wie wir alle sind in dem Moment, haben wir unsere Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit und wir sind so unterschiedlich. Jeder, der jetzt hier gerade in unserer Nähe ist, hat eine eigene Lebensgeschichte.
Das stimmt, absolut.
Und es wäre total spannend, mit jedem zu sprechen.
Ja.
Und alles tun hat seinen Grund in dem Moment. Also selbst in den Konflikten, wenn sich Leute vielleicht für Außenstehende sehr merkwürdig verhalten. Es gibt immer einen Grund dafür, warum die sich so verhalten. Und darum geht's eigentlich. Diesen Grund, der sie dazu bringt, ich sage jetzt mal, so, vielleicht in Anführungszeichen ein böses Verhalten zu haben. Ja? Dieser Grund ist relevant.
Ja, ohne es zu wissen, merke ich, habe ich im Sales, im Vertrieb sehr viel auch von der Mediation schon angewendet, weil ich ganz häufig sage, na guck mal, also zum Beispiel auch in der Akquise, ne? Es gibt ja ganz viele auch selbstständige Unternehmer, Start-Upper, Gründer, wie auch immer, die Akquise machen müssen. So. Und das ist ja meistens so ein ganz böses Wort. Und dann rufe ich da jemanden an und dann sage ich, ja, was wollen Sie denn und wieso soll ich mich mit Ihnen unterhalten? Wo ich auch mal sage, naja, also es wird schon Grund haben, dass dieser Mensch so reagiert.
Genau.
Und wenn du einfach, auch wenn es ein bisschen sozialromantisch klingt, aber wenn du einfach dein Herz aufmachst und es erstmal akzeptierst, dass da auch eine Story dahinter ist, dann wirst du auch was in deinem Körper in Resonanz gehend merken und du wirst merken, dass du auf einmal kommunikationstechnisch auch in eine Richtung gehst, die den anderen tatsächlich erreicht. Also wenn du dich wirklich hingibst, aber trotzdem auch deine Struktur bewahrst.
Mhm.
Und das finde ich ist immer eine sehr schöne Möglichkeit, die dann unter anderem eben auch in der Akquise oder in der Gesprächsführung generell auch nochmal für ganz tolle Ergebnisse sorgt. Da fühle ich mich so ein bisschen erinnert, wenn ich dir jetzt so zuhöre. Ne? Ich habe natürlich diese Frage auch bewusst, ehrlich gesagt, gebe ich zu, ein bisschen zugespitzter gefragt, weil ich gehofft habe, dass du auch nochmal sagst, nee, also eigentlich geht es wirklich darum, auch in dieser Neutralität zu bleiben und einfach den verschiedenen Seiten gerecht zu werden. Und da du jetzt auch genauso geantwortet hast, gibt es mir eine gute Gelegenheit, dann nochmal drauf aufzusetzen, weil ich mich gefragt habe, du bist ja auf der einen Seite Inhaberin deiner eigenen Firma, villa-konsens.de, by the way, wer mal schauen möchte. Und auf der anderen Seite besteht ja dein ganzes Leben lang oder dein Leben, dein berufliches Leben darin, möglichst allen Seiten gerecht zu werden. Jetzt kann ich es mir manchmal schwer vorstellen, diesen Expertenstatus, den du ja auch hast, also ich gehe raus, ich positioniere mich, ich trete in den Mittelpunkt, jetzt geht es mal hier um mich, ich mache Vorträge, ich mache auf mich aufmerksam, ich mache Werbung. Also sehr viel ja auch, wo es um dich dann als Person geht, versus eigentlich bin ich immer diejenige, die in der Mitte ist, in der Neutralität und deren Job ist gar nicht so sehr, es selber irgendwie aufzufallen, sondern eher Menschen miteinander zu verbinden. Wie kriegst du denn, um Gottes Willen, diese beiden Welten miteinander unter einen Hut?
Ja, also das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen für mich.
Na Gott sei Dank habe ich noch eine gefunden für dich.
Ja, doch, tatsächlich. Also ich nehme mich gerne zurück und bin tatsächlich eigentlich eher ein Typ, der für die anderen da ist und versucht, andere zu verbinden.
Ja.
Aber natürlich, um sichtbar zu werden, muss ich auch nach außen treten.
Ja.
Und das ist tatsächlich was, was ich noch konsequenter umsetzen muss. Aber ich habe gute Berater, gute Begleiter. Ich habe einen guten Freund, der für meine Homepage zuständig ist. Der motiviert mich da auch immer. Wir brauchen mehr Bilder von dir, wir brauchen Video von dir. Das ist tatsächlich was, wo ich dann von außen noch ein bisschen gepusht werde.
Ja.
Aber natürlich, im Endeffekt, ich habe es auch verstanden, denn ich bin für die gute Sache unterwegs.
Mhm.
Und wenn ich nicht gesehen werde, dann kann ich nichts Gutes tun. Also das ist tatsächlich das, was ich verstanden habe. Ich habe auch schon mal im Mediatorenkreis eine Fortbildung gemacht. Ich bin in einer Fachgruppe Mediation für Familienunternehmen aktiv. Und wir machen eben Mediationen auch für unternehmerische Familien. Und im Zuge dessen haben wir auch mal ein Akquise 2 Stunden Seminar gemacht sozusagen. Und wir haben festgestellt, dass wir Mediatoren alle sehr zurücknehmend sind.
Ja.
Und dann hat der uns geschult hat, einen schönen Satz gesagt, also wenn wir keine Akquise betreiben würden, dann wäre es unterlassene Hilfeleistung.
Ja, genau.
Und der Gedanke hat mir tatsächlich geholfen, da über meinen Schatten zu springen und mich anzubieten. Aber klar, Sichtbarkeit auf dem Markt ist ein Thema.
Du hast vorhin gesagt, dass ja Konflikte ein sehr, sehr sensibles Thema sind. Ich kann mir also vorstellen, oder ich stelle es doch mal rum als Frage, wie ist es, also ich Wie ist es denn, bekommst du auf einmal 30 Anrufe am Tag und sagst, huch, wir haben im Übrigen einen Konflikt, gehst du auf Leute zu? Also ich stelle mir das für ein Akquisegespräch ja auch echt heiß vor, wenn du dann sagst, also ich bin Mediatorin und für den Fall, dass sie einen Konflikt haben, wo hier jeder sagt, wir haben grundsätzlich erstmal gar keine Konflikte hier in unserem Unternehmen, gerade wenn man sich vielleicht noch nicht kennt. Wie baust du denn so dieses Vertrauen auf, dass gerade am Anfang, weil ich bin mir sicher, Konflikte gibt es in jedem Unternehmen, dass sich Menschen wirklich auch öffnen, gerade am Anfang, wenn ihr jetzt noch nicht so lange zusammengearbeitet habt?
Also das ist tatsächlich die große Herausforderung, weil es natürlich für einen für eine Führungskraft auch ein sehr heikles Thema ist. Es ist schon viel passiert. Und wenn dann jemand kommt, dann muss die Führungskraft derjenigen Person auch zutrauen, dass sie die Konflikte lösen kann. Da hat die Führungskraft nicht viele Chancen. Da kann sie nicht 10 Mediatoren mal einladen und mal gucken, welcher da
beste ist. Genau, der auf dem Catwalk irgendwie.
Genau. Das funktioniert nicht. Da, das muss klappen. Aber es ist so, dass in dem Erstgespräch, in dem Erstkontakt spürt man eigentlich schon, ob es passt oder nicht. Und dann vereinbare ich normalerweise noch ein Erstgespräch, das ein bisschen intensiver geführt wird, wo wir dann auch schon über die Konflikte sprechen. Und das merken die Leute einfach, ob es passt oder nicht. Mhm. Also da ist ganz, ganz viel Vertrauen notwendig. Und auch klar, über Empfehlungen funktioniert es dann natürlich auch. Ja, dann ist da schon Grundvertrauen da vielleicht. Und also das ist eigentlich so das Wichtigste tatsächlich, diese zwischenmenschliche Basis schon von Anfang an zu haben.
Wie erlebst du es denn, habe ich mich gefragt, also gerade im Sales, aus dem ich komme, also ursprünglich komme, sagen wir mal so, langsam ändert es sich, aber viele Jahre lang war das schon noch, sagen wir mal, sehr A, Männer dominiert und B, natürlich gibt man auch keine Schwächen zu, man hat auch keine Fehler gemacht, grundsätzlich lag es auch nicht bei jemandem selbst und so weiter. Jetzt frage ich mich einfach mal ganz klischee-mäßig, da kommt jetzt also eine Frau zu mir als männliche Führungskraft womöglich und jetzt soll ich mich als Führungskraft womöglich auch noch sagen, ja, ich habe hier einen Konflikt. Wie erlebst du das? Wird das von vielen auch so ein Stück weit als, ja, hier muss ich einen Fehler zugeben oder hier habe ich irgendwas versemmelt? Oder wie nimmst du das wahr, wie die Leute auch selber mit ihrem Ego oder Nicht-Ego an dieser Stelle umgehen? Also wie schnell öffnen die sich auch?
Also natürlich kostet es erstmal Überwindung, zu sagen, ich hole mir jemanden für einen Konflikt von außen in mein Unternehmen. Der Schritt ist, denke ich mal, nicht so leicht, aber in dem Moment, wo mein Telefon klingelt, ist die Entscheidung gefallen.
Ja.
Und dann gibt es kein Zurück mehr und dann sind die Leute eigentlich eher dankbar, dass sie diesen Schritt gegangen sind. Also in dem Moment, wo sie mit mir sprechen, wissen sie, es gibt jemanden, der ihnen helfen kann, der ihnen aus der Not heraus helfen kann. Und es ist heutzutage ja auch kein Manko mehr, einen Coach in Anspruch zu nehmen oder externe Hilfe von außen einzuholen. Also das ist heutzutage kein Manko mehr, das ist eigentlich eher ein Zeichen von Größe, weil wir können nicht alles können. Ja. Das heißt, wir brauchen in gewissen Bereichen unsere Unterstützung. Also jetzt gerade bei Familienunternehmen finde ich es sehr spannend zu sehen, die unternehmerischen Familien, die sind sehr gut aufgestellt, was die Finanzen angeht, die sind da super beraten. Ja. Sie haben ihre Anwälte, sind in allen möglichen Themen beraten, aber auf der Konfliktebene gibt es da in den seltensten Fällen eine Unterstützung. Und da ist, glaube ich, jetzt auch ein Umdenken da, also auch diese, gerade bei unternehmerischen Familien ist dieser Familienzusammenhalt ja extrem wichtig. Und die Entscheidungsfähigkeit auch extrem wichtig. Und da ist es einfach toll, wenn man schwierigere Gespräche auch von externen Beratern begleiten lassen kann, um da dann auch wirklich ohne große Eskalationen durchzukommen oder zumindest begleitete Eskalationen in einem geschützten Rahmen. Ist auch noch ein großer Unterschied. Ja. Also wir als Mediatoren können Eskalationen nicht verhindern, aber wir können den Beteiligten dabei helfen, damit umzugehen.
Hast du abschließend, ich sag mal jetzt nochmal ganz pragmatisch runtergebrochen, wenn jetzt irgendjemand hier nach dem Podcast heute Abend nach Hause kommt oder je nachdem, wann er gehört wird und der macht die Tür auf oder sie und das heißt, wie konntest du nur? Und einmal geht irgendwie die rote Lampe an. Gibt es irgendwie so 2, 3 Tipps noch von deiner Seite, wie man auch für sein Privatleben ganz einfach für Entspannung und für eine möglichst leichte Kommunikation und weniger Konflikte sorgen kann?
Also effektivsten ist aus meiner Sicht immer der Perspektivwechsel, tatsächlich zu überlegen, warum sagt jetzt die Person, oh Gott, wie kannst du nur, oder warum kommst du so spät? Verständnis dafür zu haben oder zu reflektieren, woher kommt jetzt diese Wut? Ja? Aber auch bei uns ist es ganz wichtig, dass wir gucken, warum reagieren wir denn jetzt vielleicht so, oder warum tut uns das jetzt weh, oder warum fühlen wir uns angegriffen? Also ich denke, das ist Reflexion oder Wahrnehmung an sich allein hilft schon, ganz, ganz viele Konflikte zu anders lösen zu können. Und einfach ein bisschen mehr beobachten, bevor man beurteilt oder verurteilt sogar. Ja. Wir bilden zu schnell unser Urteil. Wir sehen eine Situation und wissen eigentlich genau, was Sache ist, ohne mal nachzufragen. Vielleicht kann man dann auch in so einer Situation fragen, ja, was ist denn so schwierig für dich jetzt gerade in der Situation? Ja, warum trifft dich das jetzt so? Oder warum bist du denn so verärgert? Ja? Und vielleicht auch auf den anderen zuzugehen. Ja, also ein bisschen sagen, ja, Entschuldigung, dass ich zu spät bin. So ist es also nie verkehrt. Ja, ja. Um die Spitze so ein bisschen rauszunehmen, auf den anderen zugehen, das ist gut.
Sagt Tanja Ziegler.
Aber,
ja,
sage ich noch, was mir auch ganz wichtig ist, natürlich die eigenen Grenzen nicht zu überschreiten. Also
ja,
es muss schon auch Grenzen geben. Also man kann nicht immer nur einen Kuschelkurs fahren. Also gerade in Unternehmen, da müssen auch Grenzen ganz klar abgesteckt werden. Und da muss ein konsequentes Handeln auch da sein. Das ist mir auch ganz wichtig, dass man da wirklich auch für sich selbst einsteht und auch für sich merkt und für sich dann auch eintritt.
Ja, ja, aber und im Zweifel dann halt auch Konsequenzen zieht, wenn es halt gar nicht mehr gehen sollte.
Genau, ja, aber jetzt nicht unbedingt auf eine kämpferische Art und Weise, das ist nicht mein Stil. Ja. Also ich bin nicht die auf Biegen und Brechen alles durchkämpfen muss. Also ich versuche, andere Wege zu gehen.
Und dabei wünschen wir dir ganz, ganz viel Erfolg. Ja, ich danke dir sehr für deine Zeit und toll, dass du heute hier in Hamburg warst. Tatsächlich, wir die Möglichkeit hatten, miteinander zu sprechen. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch einfach den Podcast und hinterlass uns eine kurze Bewertung, denn das hilft am Ende vor allem dabei, dass wir für dich noch viele weitere spannende Folgen mit Gästen wie Tanja Ziegler beispielsweise produzieren können. Ich sage dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst, liebe Tanja.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, war wirklich toll. Freut mich, dass du dich für das Thema interessierst.
Ja, absolut. Ich finde das immer wieder spannend. Es ist so toll, so viele Menschen kennenzulernen. Vor allen Dingen, ich glaube, es wurde sehr deutlich, dass du halt wirklich zu denen gehörst, die auch wirklich eine Backstory dahinter haben. Also ich glaube, wenn du über Konflikte redest, dann weißt du eben auch am eigenen Leibe, hast du erfahren, was das bedeutet. Und das ist für mich schon ein ganz, ganz toller Qualifikationsunterschied auch zu vielen, die jetzt vielleicht einfach mal einen Workshop dazu besucht haben und immer nur in sicheren Gefilden waren und anschließend sagen, okay, ich gehe in eine Eskalation und ich weiß, was das bedeutet. Und wenn wir mal in der Situation sein sollten, dass wir irgendwo hören, dass es einen Konflikt gibt, dann kommen wir natürlich auch sehr, sehr gerne auf dich zu.
Ja, sehr gerne.
Und wenn du, lieber Podcast-Hörer oder Podcast-Hörerin, selber Teil der Community werden möchtest, dann schau doch einfach mal in einem unserer nächsten Live-Webinare dabei. Nimm völlig kostenfrei an einem solchen teil und ich freue mich, dich dort zu sehen. Und damit sage ich, wie gesagt, nochmal ganz lieben Dank, liebe Tanja. Schön, dass du bei uns warst. Und die nächste Episode hört ihr am kommenden Montag ab 10 Uhr. Und bis dahin eine weiterhin entscheidungsstarke Zeit und viel Erfolg beim Umsetzen deines Power-Ziels. Macht's gut. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Tschüss.